Liebe Gemeinde, das, was ich Ihnen jetzt zunächst mal erzähle, das wird Ihnen alles ganz gut bekannt sein. Das haben Sie auch verfolgt in den letzten Wochen und vielleicht auch Jahren, muss man sagen. Unsere Gesellschaft hat nach der Finanzkrise, die uns ja richtig durchgeschüttelt hatte, eine gewaltige Geschichte des Aufstiegs geschrieben. Es war eine Geschichte, wo der wirtschaftliche Motor Fahrt aufnahm und wo wir sehr viel auch an Konsum hatten und wo eigentlich alles soweit ganz gut ging. Es schien fast ungebrochen zu sein, der Aufstieg. Und dann kam die Corona-Krise und hat alles ausgebremst. Vieles, was uns vertraut war, kam zum Stillstand. Handelsketten rissen. Auf einmal fühlten wir uns unsicher. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, so in den Monaten März, April, hatte ich das Gefühl, es steht wirklich alles still. Es hat sich komplett verändert. Das ist nicht mehr das, was wir so kannten. Das war ein Schock. Und jetzt gewinne ich mehr und mehr den Eindruck, versuchen wir an die erfolgreichen Jahre wieder anzuknüpfen, Konjunktur anzukurbeln, Konsum wieder anzuschieben durch verschiedenste Maßnahmen. Mit gewaltigen Programmen versucht die Große Koalition, sozusagen den Status quo wieder herzustellen und wieder dahin zu kommen, wo wir mal waren. 57 Initiativen gehören dazu, um uns sozusagen auf den Normalzustand wieder hinzubringen. Dazu natürlich als vielleicht deutlichste Initiative die Senkung der Mehrwertsteuer. Aber damit nicht genug, auch die Europäische Zentralbank investiert Billionen von Euro, um den Ländern Europas auf die Sprünge zu helfen. Politik und Notenbank machen alles, damit es wieder so wird wie vorher. Und irgendwie haben wir ja, glaube ich, zum größten Teil das Bedürfnis, dass es auch so wird. Das würden sich alle so wünschen. Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier. Ich habe da noch mal einen Artikel gelesen in der Stuttgarter Zeitung, vielleicht haben den einige von Ihnen auch gelesen, wo beschrieben wird von einem Psychologen, dass wir eben sehr stark sicherheitsorientiert sind und dass wir eigentlich so gut wie keine Veränderung wollen. Dass wir versuchen, Veränderung, wo es geht, zu vermeiden und uns das immer verunsichert, wenn Dinge anders laufen, als wir das gewohnt sind. Das macht uns Angst. Immer am besten die normalen Rituale aufrechterhalten und alles so machen, wie es war. Und zu diesem Ritual gehört irgendwie auch die Vorstellung, dass es bergauf gehen muss und dass es eigentlich immer irgendwie weitergehen muss. Ich bin mir sicher, dass an vielen Stellen die Konjunkturprogramme greifen werden und dass wir in eine relative Normalität kommen, wie Olaf Scholz das so schon sagt und wie er gern zitiert wird, in eine neue Normalität. Aber es wird wahrscheinlich nicht mehr so sein wie vorher. Und ich glaube, dass die Bibel uns da ganz gut vorbereitet, dass manche Sachen nicht mehr so sind, wie es mal war. Dass wir das an verschiedenen Stellen lesen, dass es Einbrüche gibt, dass es Zäsuren gibt und dass es danach anders weitergeht. Und ich denke, wir sind da als Christen ganz gut präpariert auf eine neue Normalität, die dann doch irgendwie ganz anders sein kann als das, was wir kannten. Ich möchte mich heute, obwohl es Sonntag Trinitatis ist, einem Text zuwenden, der damit gar nicht viel zu tun hat. Es ist aber die Geschichte eines Menschen, der erlebt, wie sein Aufstieg je durchbrochen wird und wie er daraus irgendwann für sich dann seine Konsequenzen zieht. Mit Hiob geht es nach unten. Es gibt kein christliches Werk, das so den Abstieg eines Menschen beschreibt wie das Buch Hiob. Das passt irgendwie gar nicht so in unser Denken rein. Hiob scheitert, obwohl er es eigentlich gar nicht verdient hätte. Einem Gerechten geht es schlecht. Im Alten Testament gab es den Tun-Ergehen-Zusammenhalt. Das hieß, man dachte lange Zeit, dass es guten Menschen immer gut gehen muss und wenn es Menschen schlecht geht, dass sie was falsch gemacht haben. Beim Buch Hiob wird dieser Tun-Ergehen-Zusammenhalt durchbrochen und wir erfahren dann auch, warum das so sein soll und wir erfahren auch, warum Hiob dann letztendlich doch Gott loben kann und dankbar ist für sein neues Leben, das Leben nach der Krise, das Leben nach der Erschütterung, muss man sogar sagen. Ich lese Worte, die ganz zum Schluss im Hiob-Buch stehen, Kapitel 42, die Verse 1 folgende. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und was ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Ich glaube, dass da ein großes Hindernis für das Christsein heute drin liegt, dass wir viele Sachen irgendwie nur aus zweiter Hand haben von Hörensagen. Wir hatten eine Distriktsversammlung ganz zum Schluss noch, wo es um das Thema Bibel ging. Und da haben wir uns mit statistischen Erhebungen auch auseinandergesetzt, dass immer mehr Christen immer weniger Bibel lesen. Die Heilige Schrift als zentrale Quelle findet bei vielen nicht mehr so statt. Wir wissen vieles vom Hörensagen, durch Auslegung, durch Literatur, durch Hilfe, durch Kommentare, durch vielleicht Fernsehansprachen. Aber ich glaube, der Glaube will uns, und das lehrt uns Hiob hier auch, sozusagen aus erster Hand ergreifen. Er will uns unmittelbar packen. Der US-amerikanische Franziskanerpfarrer Richard Rohr zitiert an dieser Stelle gern das Johannesevangelium. Das Wort muss Fleisch werden, es muss uns durchdringen, es muss in uns hineintreten. Das Wort muss sozusagen aus unserem Kopf raus in unser Herz hineinfallen. Es muss uns irgendwie als Person durchdringen. Es darf nicht nur ein Wissen sein, eine Kenntnis, sondern es soll uns als ganzer Mensch erfassen und prägen und formen. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Es gab ja mit Donald Trump ein Interview, nachdem er die Bibel da hochgehalten hat. Und dann gab es ein Interview, wo man ihn fragte, Herr Trump, was sind denn, ich denke, das ist wirklich ernst gemeint auch gewesen, was sind denn Ihre Lieblingstexte in der Bibel? Nennen Sie uns einfach mal zwei. Zwei Stellen, die Sie besonders prägen in Ihrem Leben und die Ihnen ganz wichtig sind. Und dann fing Donald Trump an, rumzudrucksen und sagte, naja, er will hier nicht so ins Detail gehen, das ist ihm jetzt hier zu konkret. Er findet die Bibel generell wichtig. Und da hat man in diesem Interview sehr deutlich gemerkt, dass er sich einfach in der Bibel überhaupt nicht auskennt. Dass er die geschlossen hochhält und geschlossen wieder hinlegt und die Inhalte offensichtlich nicht so bedeutsam sind, dass er überhaupt was benennen kann. Und das war irgendwie eine peinliche Sache und es offenbarte etwas, denke ich, von diesem von Hörensagen. Dass man so ganz grob die Spuren vielleicht weiß, aber wenn es dann konkret wird, dann fällt einem nichts ein. Und ich denke, das ist das, was Hiob hier auch anspricht. Der Glaube soll sozusagen existenziell werden. Er soll belegbar werden. Er soll uns irgendwie auch persönlich packen und er soll uns persönlich ansprechen. Und wir brauchen auch einen Glauben aus erster Hand, aus zentraler Quelle. Und nicht, dass man irgendwie mal was darüber gehört hat oder so eine grobe Richtung weiß. Hiob bekennt von seinen frühen Jahren, das ist interessant, wo er objektiv gesegnet war, wo er als frommer Mensch galt, wo er als weiser Mensch galt. Er sagt von dieser Zeit, ich hatte nur von Gott vom Hörensagen gehört. Und das finde ich schon überraschend. Erst nach dem Zusammenbruch, den er erlebt hat, nach seinem Gebetskampf, nach seinem Klagen, kann er sagen, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Die Bibel lernt uns etwas ganz Komisches, was gegen unsere Natur ist. Oftmals beginnen Wege mit besonderer Spiritualität, dann, wenn etwas vielleicht tatsächlich zerbricht oder scheitert. Wenn etwas, was wir vorher vielleicht ganz selbstsicher präsentiert haben, auf einmal hinterfragt wird und wir uns ganz neu orientieren müssen. Nun haben meine Augen dich gesehen. Biologen fanden heraus, dass wir alle 7 Jahre unsere Haut wechseln. Und dass wir alle 7 Jahre unsere Zellen wechseln. Und das ist notwendig, damit sich der Mensch regenerieren kann. Wenn er das nicht täte, würde er sich nicht regenerieren können. Und die Bibel beschreibt uns ja auch diesen 7-Jahres-Rhythmus als etwas Essentielles, als etwas Geistliches, als etwas, was Gott anlegt. Nicht nur unsere Haut muss sich ändern, sondern ich denke auch immer wieder, unser Glaube muss sich wandeln im Laufe der Jahre. Manches Alte wird angefochten, damit Neues Platz hat. Und hier liegt vielleicht die Falle, würde ich von mir selber auch sagen, von uns Christen, dass wir immer das Gefühl haben, es müsse eigentlich immer so weitergehen. Es müsse immer alles gleich bleiben. Das vermittelt uns Sicherheit. Es dürfe sich nicht viel ändern, die Rituale sollen immer gleich sein. Und vielleicht liegt hier der Fehler, dass die Bibel uns was ganz anderes lehrt. Dass sie uns nämlich lehrt, dass sich Dinge auch wandeln können. Und dass sich Überzeugungen verändern müssen. Und dass wir uns sozusagen immer auch als Christen an die Zeit, irgendwie, dass wir der Zeit Antworten geben müssen. Manchmal kann uns Gott zu Aufbrüchen regelrecht anleiten. Das Volk Israel auf dem Weg durch die Wüste sagt ja irgendwann, wir wären gern wieder zurück in Ägypten. Das war zwar schwierig, wir waren da gefangen und trotzdem waren wir irgendwie sicherer. Und immer wieder kommt diese Tendenz, dass man sagt, früher war es eigentlich alles besser und wir waren sicherer. Und wir wollen das wieder so haben. Wir möchten wieder den Status quo haben. Und mir geht das ja auch so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mit unseren Gottesdiensten und solchen Sachen, dass ich denke, früher war es eigentlich besser, ja. Aber man muss sich wahrscheinlich immer wieder an die neue Zeit, an die neuen Entwicklungen in irgendeiner Form anpassen und darin auch suchen, was uns Gott damit sagen will, wo Gott da ist und welche Botschaften er da für uns hat. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder trennen von dem Gedanken, dass alles so sein muss wie früher und sagen, Gott, was willst du uns damit sagen und Gott, wohin führt das? Und Gott, was ist dein Weg und dein Wille vielleicht für die veränderten Bedingungen, unter denen wir leben? Und auch mit der Erfahrung, dass es nicht mehr so sein wird, wie es mal war. Ich persönlich denke an vielen Stellen auch gern sicher, obwohl man das als Pastor nie so ganz kann. Aber Unsicherheit führt manchmal tatsächlich dazu, dass man sich neu an Gott wendet. Wenn wir die Bibel angucken, müssen wir sagen, in Jesus Christus startet Gott ein gewaltiges Konjunkturpaket. Ein Konjunkturpaket, was kein Steuerzahler zurückzahlen muss. Das ist der Unterschied zu dem Konjunkturpaket, das wir gerade haben. Eines, das Menschen nachhaltig prägen will, von dem Menschen profitieren. Ein Konjunkturpaket allerdings, und da ist der große Unterschied, das nicht den Status quo herstellt, sondern das vom Menschen sozusagen eine Veränderung erwartet. In Gott, in Jesus investiert Gott alles, um Menschen zu verändern. Das ist sein Konjunkturpaket. Er investiert alles, er übernimmt alles, damit es weitergeht, aber eben anders. Damit die Menschen sich zu Jesus Christus hinwenden, damit sie die Gnade, die Gott in Jesus schenkt, annehmen. Es geht weiter, aber anders. Das ist die Botschaft von dem Konjunkturpaket, das Gott in Jesus schickt. Und Hiob, nach allem Leid findet er sein Glück. Ein Glück, das anders ist als sein Leben vorher. Er knüpft da nicht so an, wie es war. Es ist ein anderes Leben. Aber es ist, wie er es selber beschreibt, ein glückliches Leben. Und er macht ja noch etwas anderes, was mich schon auch überrascht. Er sagt, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Warum? So habe ich mich beim Lesen dieses Textes gefragt, warum spricht Hiob sich hier eigentlich schuldig? Er hat doch gar nichts falsch gemacht. Das war doch sozusagen so ein Pakt, der mit Hiob und seinem Verhalten gar nichts zu tun hatte, dass er in diese Krise geraten ist. Warum spricht er sich jetzt hier auch noch schuldig? Er war doch im Grunde ein frommer Mann. Ich kann mir das nur so erklären, dass er sich eben im Grunde auf das verlassen hat, was er erlebt hat, dass er seiner Sache sehr sicher war, dass er der Meinung war, es kann mich gar nichts erschüttern. Dass er vielleicht auch die Dinge in seinem Leben noch so abgesichert hat, dass er der Überzeugung war, es kann mich hier nichts aus der Bahn werfen. Und dann wirft es ihn eben doch aus der Bahn. Und weil er so überzeugt auch von sich selber war, spricht er sich hier schuldig. Der Weg Jesu ans Kreuz macht aller Welt deutlich, dass Gott sich aus dem Leid nicht heraushält. Gott steht nicht abseits, Gott ist kein Zuschauer, sondern er ist mittendrin. Aber er nimmt uns das Leid eben auch nicht so weg. Er nimmt uns die Veränderungsprozesse, die wehtun, auch nicht weg. Er fordert uns immer wieder an bestimmten Stellen unseres Lebens auf, fang an neu zu denken und überleg das nochmal und orientiere dich vielleicht auch neu und stell dich nochmal neu auf, mit meiner Hilfe, im Vertrauen auf mich. Der Mächtige leidet in Jesus Christus, der Mächtige nimmt Anteil am Leid der Welt. Leiden und Sterben als Voraussetzung für Auferstehung. Viele Christen möchten vielleicht Auferstehung ohne Leiden, aber das ist nicht möglich. Die Erfahrung von Grenzen, das Wahrnehmen von Zusammenbrüchen, das Erleben von Scheitern und eben vielleicht wirklich eine neue Situation, die sich danach darstellt, glaube ich, das muss man immer mit einbeziehen. Als Christen, denke ich, sind wir da ganz gut präpariert. Darum spreche ich mich schuldig, sagt Hiob. Immer wieder wird es Fragen geben, die unbeantwortet sind. Wünsche, die Gott nicht erfüllt. Vielleicht der Wunsch, so weiterzumachen wie immer und es geht nicht. Fragen, die uns umtreiben und vielleicht auch Fragen, die unsere Patentantworten, die wir hatten, auf einmal wieder brüchig erscheinen lassen und uns auf die Suche führen nach den Antworten, die Gott für uns hat. Und doch macht uns das frei. Frei von dem Gefühl, es zu haben, frei von dem Gefühl, es immer zu besitzen, frei von dem Gefühl, immer sicher zu sein. Es macht uns frei, auch Neuanfänge einzukalkulieren und einzuplanen in unserem Leben. Es ist immer auch eine Chance zur Wandlung. Immer eine Chance, vielleicht Jesus Christus nochmal ganz neu zu erleben und auch unmittelbarer zu erleben. Immer eine Chance, sich dem, was Jesus uns sagt und was er mitteilt, auszusetzen, bedingungslos. Der Glaube will nicht, das sagt Hiob und bekennt das, ganz zum Schluss nach allem, was er erlebt hat, der Glaube will nicht aus der zweiten Hand sein. Er will unmittelbar sein, er will direkt sein, er will uns unmittelbar erreichen. Und dafür braucht es immer Offenheit. Ich hatte von dir vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Manches nimmt Gott in Kauf. Manches lässt er zu, damit wir Orientierung finden. Damit wir uns neu auf Jesus Christus beziehen. Damit wir dieses Konjunkturprogramm, was Gott in Jesus anleiert, ergreifen und für uns existenziell durchdringen. Ein Konjunkturpaket, das unser Leben nachhaltig verändern will, das nicht anknüpft an den Zustand, wie es mal war. Das ist der große Unterschied zu den Konjunkturpaketen, die wir heute erleben. Das uns zur Umkehr führt, das uns neu denken lässt, das uns zu einem Glauben führt, der sich wirklich festmacht und der unmittelbar ist. Das will uns helfen, die Welt auch aus Gottes Perspektive zu betrachten und Änderungen und Neuorientierungen immer einzukalkulieren. Ich glaube, das gehört zum christlichen Glauben dazu. Manchmal fällt uns das sehr, sehr schwer. Manchmal wollen wir was anderes. Und trotzdem, glaube ich, ist es ein prägendes Element des christlichen Glaubens, von dem wir dann, wenn wir uns darauf einlassen, auch ganz erheblich profitieren. Amen.